Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote mit mir, Patrick Duane. An der Wall Street erholen sich die Aktien nach dem starken gestrigen Kurssturz, nachdem Donald Trump in Davos während seiner Rede betont hat, dass die USA keinen Militäreinsatz in Grönland planen. Das hat dafür gesorgt, dass die Futures zunächst und jetzt die Notierungen in den USA nach oben geschnellt sind. Gestern Abend gab es Zahlen von Netflix, die gemischt waren und die Aktie nahe eines 52-Wochen-Tiefs katapultieren. Und es sieht so aus, dass Berkshire Hathaway seine Kraft-Heinz-Position möglicherweise komplett veräußern könnte. Halliburton hat Zahlen gebracht, auch United Airlines noch, all das und die Analystenkommentare, die passenden dazu, das besprechen wir jetzt.
Diese Sendung wird Ihnen vom Swissquote präsentiert.
Bitte denken Sie daran, wie immer, dieses Video ist keine Anlageempfehlung. Herzlich willkommen an der Wall Street, möchte man fast schon sagen, an der neuen Wall Street, die heute in grün ist, nachdem sie vorbörslich erstmal rote Vorzeichen zu verkraften hatte. Denn das Narrativ des Sell America von gestern, es schien an Fahrt zu gewinnen, vor allen Dingen, weil Donald Trump nicht deeskalierte. Das hat er gerade auf seiner Rede in Davos getan. Er ist mittlerweile im Interview und gibt Auskunft über das, was er plant. Und eine Sache, die ganz entscheidend ist, der entscheidende Faktor ist, dass er betont hat, man wird in Grönland nicht militärisch intervenieren. Und die internationalen Aktienmärkte und Player haben das so interpretiert, dass vor allen Dingen die Eskalation nicht weiter voranschreitet und der Sell-off-Modus, der schlimmste, den wir gestern gesehen haben seit 3 Monaten, zumindest sich heute für den Moment nicht weiter vorsetzt. Es geht so ein bisschen zurück zur Tagesordnung. Man pickt sich wieder die einzelnen Aktien raus, die man kaufen möchte, Sektoren, und kann sich so die Lage am Morgen ein bisschen auf Erholung konzentrieren. So eine richtige Entwarnung ist es nicht. Es ist sehr volatil, die Stimmung bleibt sehr angespannt. Aber die Frage wird sein, ob die Grönland- und Zölldiskussion, die wir haben, die über Nacht nochmal neue Nahrung bekommen hat, aber auch eben keinen neuen Hammer, ob die sich weiter entspannen könnte jetzt nach den Tönen. Trump always chickens out. Wird das auch diesmal bei Grönland der Fall sein? Wird er am Ende möglicherweise statt Headline-Theater einfach die 16 Standorte, die es in Grönland gibt, weiter betreiben oder wieder reaktivieren? Der japanische Zinsschock ist zumindest auch ein bisschen vom Tisch, vorsichtig, denn die Staatsanleiherenditen sind heute Morgen wieder etwas zurückgelaufen. Und das nimmt genau den Druck aus diesem globalen Zinsschock-Komplex. Wichtig ist jetzt, dass Japan, die jahrzehntelang Nullzinsanker gewesen sind, jetzt nicht Renditen sehen, sodass Kapitalströme im großen Umfang wieder nach Japan gehen und Growth und Tech in den USA und global belasten. Im Grunde kann man sagen, dass die Aktien auch nach ihren gestrigen Rückgängen nicht so günstig sind, dass wir jetzt die großen Buy-the-Dip-Signale sehen. Dementsprechend ist es wichtig, mal sich anzugucken, was ansonsten neben der Geopolitik noch wichtig war, nämlich die Earnings vor Börsenstart von beispielsweise Halliburton, Johnson & Johnson, Prologis, Charles Schwab, T-Connectivity und Travelers. Und zweitens die gestrigen Zahlen von Netflix, die gestern um die Ecke kamen und Netflix unter Druck gesetzt haben, weil die Marge vor allen Dingen das Zünglein an der Waage gewesen ist bei 325 Millionen zahlenden Abonnenten im 4. Quartal. Drittens, der Supreme Court, denn um 16 Uhr unserer Zeit gibt es die Anhörung zu Trumps Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Paul wird wohl vor Ort sein. Ein Präzedenzfall, das Ganze, und für die Märkte ist die entscheidende Frage in ganz großen Buchstaben: Wie unangreifbar ist die Fed-Unabhängigkeit? Und das im Jahr, wo Amerika den 250. Jahrestag seiner Unabhängigkeit allerdings erst am 4. Juli feiern wird. Eine weitere Top-Story, und die kommt von Berkshire Hathaway, und das ist das erste Signal der Post-Buffett-Ära. Denn nach Börsenschluss gestern Abend hat Berkshire Hathaway bekannt gegeben, man hat Unterlagen eingereicht, wonach man die bis zu 325 Millionen Aktien an Kraft Heinz, möglicherweise die komplette Position, verkaufen könnte. Immerhin 27,5% des Free Flows, grob 7,8 Milliarden Dollar erlöst. Warum ist das wichtig? Naja, Es ist ein symbolischer Akt, das erste große, sichtbare Portfolio-Engagement von Greg Abel, der CEO von Berkshire Hathaway, der dem Ganzen möglicherweise seinen Portfolio-Design-Stempel aufdrückt. Es geht eigentlich gar nicht bei Berkshire um Cash. Man schwimmt in Liquidität. Es ist eher das fundamentale Statement, nämlich Packaged Food ist schwierig. Legacy-Marken, Volumenprobleme, Preisdruck, all das macht Kraft Heinz zu schaffen und man hatte die Position im Grunde eh schon abgeschrieben. Und die Folge ist klar. Die Cash-Frage wird noch größer und wohin mit dem Geld? Das bleibt das zentrale Berkshire Hathaway-Thema. Und was bleibt stabil? Naja, die großen Säulen des Portfolios, also Versicherungen, Utilities und Kernpositionen wie Apple, American Express, Bank of America oder Coca-Cola. Es gibt im Moment keine große Revolution. Die Frage wird eher sein, wo geht die Reise hin? Blicken wir mal auf die Zahlen von Netflix, denn man liefert im Quartal solide ab, aber die Börse reagiert empfindlich. Und zwar deswegen, weil die Margin Guidance unter den Erwartungen gewesen ist. Ja, der Gewinn ist mit 56 Cent, 1 Cent besser ausgefallen und der Umsatz mit 12,05 Milliarden auch über den Erwartungen. Ein Zuwachs von 17,6% im Vergleich zum Vorjahr. Die operative Marge im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen gewesen. Mitgliederwachstum, Preiserhöhung, Werbung, das sind die Treiber der Entwicklung. Aber es gibt einen Haken, einen Knackpunkt. Und das ist der Ausblick für das erste Quartal. Nur noch 32% statt 34% Marge und bei den Umsätzen insgesamt ein Ausblick, der unter den Konsensschätzungen liegt, was auch an den akquisitionsbezogenen Kosten für Warner Brothers Discovery liegen könnte. Und Analysten haben deshalb reihenweise ihre Kursziele gesenkt. BMO Capital auf $135 von zuvor $143, eben wegen dieser schwachen Margen-Guidance, die das Unternehmen ausgesendet hat. Canaccord sind noch deutlicher, sie nehmen das Kurs hier von $152 auf $125 runter. Der Outblick und Ausblick ist stabil, aber der Margendruck und die Content-Investments drücken auf die Stimmung. Wolf Research von $121 auf $95, Kosten Expenses, also das, was man pro Person, pro Kunde an Kosten auffährt, ist doch negativer als erwartet. Und was jetzt für das Unternehmen angemahnt wird, ist Kostenkontrolle und Margenblick im Auge zu behalten. United Airlines, die kamen nachbörslich auch mit Zahlen, die Aktie vorbörslich schon gefragt gewesen. $3.10 statt $2.92 Gewinn je Aktie. Man hat die Kosten im Griff. Der Umsatz steigt auf 15,4 Milliarden. Und die Guidance ist leicht besser. Und nicht nur das. Das Highlight ist wirklich der Management-Ton. Denn es ist wohl der beste Jahresstart bei Ticketing in den Business Sales in den ersten Januarwochen in der kompletten Unternehmenshistorie. Aus dem Finanzbereich kam Interactive Brokers mit Trading-Zahlen, 65 Cent Gewinn, Provision plus 22%, Volumen im Optionsbereich plus 27%, bei Futures 22, Aktien 16% year over year. Das passt perfekt in dieses höhere Wohler-Narrativ, denn wenn es wackelt und hakelt, dann wird gehandelt. Bei Progress Software ebenfalls ein klarer Beat. Die Aktie ist gefragt. Ein starker Gewinn je Aktie und die Guidance nach oben. Vorbörslich gab es da noch Zahlen von Johnson & Johnson, Charles Schwab, Halliburton. Und was sehen wir da? Auch bei Johnson & Johnson ist es eher mal schwierig, eine etwas bessere Steuerquote hilft dem Unternehmen, aber Umsatz und Gewinn sind doch weniger stark positiv und der Umsatz ist nur da, womit der Markt gerechnet hat. Zudem sind die Bruttomargen rückläufig, besonders im medizinischen Tech-Bereich. Takeaway, die Topline ist zwar stark, aber die Margen bleiben definitiv die Baustelle. Und bei Charles Schwab, da ist man mit einem Gewinn von $1.39 relativ in line. Der Umsatz ist allerdings leicht darunter und im Grunde sind die Vermögensentwicklungen stark und die Net New Assets. Takeaway für Charles Schwab, solide Basis, aber heute ist das Zinsmargenthema sensibel und dementsprechend ein bisschen ein Pferdefuß. Bei Halliburton sieht man Zahlen, die deutlich besser sind und ausgefallen als befürchtet. Der Gewinn je Aktie mit 69 Cent deutlich über den Erwartungen. Der Umsatz und die Margen stark. Man kann international überzeugen. Und die Analystenkommentare passen wirklich gut zu diesen Zahlen. Stifel setzt das Kurs hier von $32 auf $35 rauf. Buy Rating hat man gesagt. Rückenwind durch die Positionierung auch in Venezuela. Bei Travelist, Truist, Prologis, TE Connectivity kann man in einem Satz im Grunde eigentlich sagen, dass bei Travelist die Ergebnisse stark sind, die Aktienrückkäufe zunehmen und das Prämienwachstum aber zu dünn ist. Bei Truist, das bereinigte Ergebnis dank der Kosten, naja, okay, aber der Ausblick ist vorsichtig, deswegen eher mal Daumen runter. Bei Prologis sieht man stabile Umsätze und Zahlen, aber keine wirklichen Ausreißer nach oben. Das starke Quartal bei TE Connectivity und bei gemischtem Ausblick hat auch keinen Impact nach oben. Gleichzeitig, und das finde ich interessant, beim Thema Gold hat Morgan Stanley nochmal betont, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, dass die Notenbanken kräftig ihre Bestände aufgestockt haben, was die Goldreserven betrifft. Wir haben ja Käufe gesehen pro Jahr, die lagen so um die 1000 Tonnen. Größte Goldreserven haben die USA, danach kommt direkt Deutschland, IMF und so weiter, fortfolgende. Und sie werden auch weiter Grund dafür sein, diese Goldreserven, dass der Dollar eher mal schwächelt und gleichzeitig Gold an Boden gewinnt. Euro und Yuan konnten, by the way, nicht von einer Dollarschwäche so wirklich weiter profitieren, aber Gold und deswegen die 5.000-Dollar-Marke für Feinunze, die ist in greifbarer Nähe. Gleichzeitig muss man diese Unsicherheit, diese Volatilität und den sicheren Hafen, dieses Hedging im Kontext sehen von unsicheren Häfen geopolitischer Natur, Japan, 10-jährige Staatsanleihen, Fed-Unabhängigkeitsrisiko und dann noch das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft stabil und die Zinsen möchte Donald Trump am liebsten senken. Also die Wirtschaft soll heiß laufen. Er will die Housing Affordability populistisch mit Ecken und Kanten versehen und durchbringen. Gleichzeitig Kreditkarten Zinsen deckeln auf 10%. Es ist eine Phase, in der wir uns aktuell befinden zum Start ins Jahr 2026 und das möchte ich am 21. Januar noch starten nennen, wo die Wirtschaft tatsächlich darauf angewiesen ist, ihre Lieferketten stabil zu halten, auch die Zollandrohung, selbst wenn Donald Trump ernst macht, weiter auszuhalten, um möglicherweise Kunden nicht zu verlieren. Gleichzeitig ist der Schluss aber der, dass Planungen, möglicherweise auch von europäischen Unternehmen ins amerikanische Ausland zu gehen und dort einen Teil der Produktion zu machen, höchstens zollgetrieben sind, aber nicht mehr überzeugend. In diesem politischen Umfeld wird es deutschen und europäischen Unternehmen immer schwerer gemacht, ihr Geld in Amerika zu investieren. Denn wenn Donald Trump weiter an der Macht bleibt, wenn er möglicherweise die Midterms im November in auf welche Art und Weise beeinflussen sollte und das nicht nur auf der Tonspur, sondern möglicherweise auch operativ, dann schwindet weiter die Unabhängigkeit und der Glauben an the land of the free, dass die USA mal gewesen sind, der prosperierende Markt. Dann ist es nicht Make America Great Again, sondern Make America Alone. Und die Frage werden wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter uns stellen und hoffentlich durch den Markt und andere wichtige Entwicklungen Antworten darauf bekommen. Für jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Bis dann. Ciao.